Rückenschmerzen, das ist bekannt, sind eine Volkskrankheit. Doch das Wissen darüber ist begrenzt. Viele Fragen, wenig Antworten. Rückenschmerzen verstehen, Rückenschmerzen beheben. Professor Dr. Christian Wojciechowski, Neurochirurg und Wirbelsäulenexperte, erklärt einfach und verständlich das Wie und Warum.
Guten Tag, guten Morgen, guten Abend oder auch gute Nacht. Je nachdem, zu welcher Tages- oder Nachtzeit Sie uns gerade hören und wo auch immer Sie sind. Willkommen zurück. Heute geht es darum, was man alles falsch machen kann, wenn man mit der Diagnose Bandscheibenvorfall konfrontiert wird. Wenn also ein Arzt zu Ihnen sagt, Sie haben einen Bandscheibenvorfall. Und das sind auch Beispiele aus der Praxis. Frei nach dem abgewandelten Gesetz, was schief gehen kann, geht auch schief. Hier heißt es eben, was man falsch machen kann, wird auch häufig falsch gemacht. Ich habe die 10 häufigsten Fehler zusammengefasst, vom ersten Befund bis zur Nachsorge nach der Operation. Und ich sage Ihnen, manche werden Sie vielleicht überraschen. Fehler Nummer 1, MRT-Befunde falsch interpretieren. Der erste Fehler steht ganz am Anfang des Weges, die falsche Deutung eines MRT-Befundes. Das erlebe ich wirklich fast täglich. Ein Patient kommt in meine Praxis, hält mir ein Bild entgegen oder ein Befund oder hat eben einen Code, wo ich die Bilder mir anschauen kann und er hat sich die schon angeschaut und sagt zu mir, oh, ich habe doch hier so einen ganz großen Bandscheibenvorfall und man hat mir schon gesagt, ich muss operiert werden und ist ganz ängstlich. Ja, aber das ist nicht die Tatsache, denn die reine Diagnose Bandscheibenvorfall ist für die Behandlungsentscheidung gar nicht so bedeutsam. Entscheidend ist, ob ein sogenanntes Wurzelkompressionssyndrom vorliegt. Also ob der Vorfall eine Nervenwurzel bedrängt und dabei eben das typische Muster aus Schmerzausstrahlung, Gefühlsstörung, Kraftminderung und vielleicht auch einem abgeschwächten oder fehlenden Reflex. Ein Vorfall ohne diese klinische Symptomatik ist etwas grundlegend anderes als ein Vorfall mit einer klaren Symptomatik. Ein Bild bedeutet also nicht automatisch, dass es die Ursache von Beschwerden sein kann. Ein erheblicher Anteil von Menschen über 40 hat im MRT Bandscheibenvorfälle oder Vorwölbungen, ohne dass Beschwerden vorliegen. Und diese Fehlinterpretation geht auch in beide Richtungen. Das heißt, ein Befund kann überschätzt werden, dann droht vielleicht eine unnötige Operation, weil er auch nicht in Verbindung zum Beschwerdebild steht. Aber er kann auch unterschätzt werden. Das bedeutet, Patienten haben ein Beschwerdebild und alle stehen vor den Bildern und können sich nicht erklären. Dabei ist vielleicht irgendwo in einer ungünstigen Ecke ein ganz kleiner Bandscheibenvorfall, der leicht übersehen wird und dieser übt Druck auf die Nervenwurzel aus und macht eben das entsprechende Beschwerdebild. Also mein Rat ist, lassen Sie den Befund immer von einem Wirbelsäulenspezialisten sich erklären, der sowohl das Bild als auch Ihre Beschwerden interpretieren kann und beides zusammenfügt. Das MRT zeigt Strukturen. Die Untersuchung zeigt, was diese Strukturen auslösen können und ob dies auch bei Ihnen ausgelöst wurde. Fehler Nummer 2, das Internet. Heutzutage ChatGPT oder auch Dr. Google werden häufig konsultiert. Dabei ist es natürlich schon so, dass diese KIs ihre Symptome interpretieren können, aber sie können sie nicht untersuchen. Das andere ist natürlich, dass auch in Foren gechattet wird und auch dort halt sich von Laien bestimmte Dinge man erklären lässt und dann halt auch vielleicht daraus Schlüsse zieht. Verstehen Sie mich richtig, das Internet und auch die modernen KI-Systeme sind wunderbare Quellen für allgemeine Gesundheitsinformationen. Auch mein Podcast ist ja eine Quelle für eine Gesundheitsinformation. Aber weder Dr. Google noch ChatGPT noch andere können Sie untersuchen. Sie können nicht Ihre Reflexe prüfen, Ihre Kraftgrade bzw. Ihre Sensibilität oder Bewegungseinschränkungen. Und genau diese klinische Untersuchung ist ja, das haben wir gerade vorhin erklärt, besonders wichtig, um eben Befunde auf Bildern mit entsprechenden Beschwerdebildern zu vereinen. Dazu kommt eben noch ein zweites Problem und das gilt speziell für die Newsgroups, weil hier finden sich bevorzugt die Extremfälle, die Ungünstigen, die Horrorgeschichten. Die Patienten, denen es gut gegangen ist, das ist die stille Mehrheit, die nach wenigen Wochen wieder schmerzfrei ist und dann ihren Vergnügungen nachgeht. Das verzerrt die Wahrnehmung, weil die Unzufriedenen, wo vielleicht auch etwas nicht optimal gelaufen ist, die präsentieren sich. Und dabei ist es doch schon so, dass der Bandscheibenvorfall in den meisten Fällen unproblematisch abläuft. Fehler 3, zu schnell ins Krankenhaus oder in eine Rettungsstelle gehen. Der dritte Fehler ist ein Gegenstück vielleicht zum zweiten. Also der eine hat sich mehr und minder selbst informiert und dann vielleicht auch selbst therapiert, statt zum Arzt zu gehen. Und ein anderer Patient aus einer gewissen Angst heraus läuft sofort in die Rettungsstelle oder in ein Krankenhaus, obwohl er eben kein Notfall ist. Ins Krankenhaus gehören Sie nur, wenn tatsächlich ein Notfall besteht. Das heißt, bei schweren oder fortgeschrittenen Lähmungen oder beim Problem mit Wasserlassen und dem Stuhlgang, das sind echte Alarmsignale. In diesen Fällen zählt oft jede Stunde. Deshalb ist eine sofortige stationäre Abklärung wirklich notwendig. Steht dagegen der Schmerz im Vordergrund, ohne relevante neurologische Ausfälle, ist das Krankenhaus in der Regel die falsche erste Anlaufstelle. Der Grund ist strukturell. In vielen Kliniken bestehen kaum Möglichkeiten einer ambulanten Behandlung. Wird ein Patient dort aufgenommen, wird häufig zu schnell operiert, weil ja, man zieht die Karte, die man hat, und im Krankenhaus zählt einfach die Operation. Ich habe da schon mal einen Podcast drüber gehabt, wie der wirtschaftliche Druck in Krankenhäusern ist, um eben Kosten zu decken, müssen eben entsprechende Einnahmen rekrutiert werden und die meisten Einnahmen laufen über Operationen. Und zum anderen werden eben diese einfachen, schonenden ambulanten Eingriffe nicht durchgeführt. Ich erlebe sogar, dass Patienten vielleicht für eine Infiltrationsbehandlung stationär aufgenommen werden, damit sich das irgendwie für das Krankenhaus rechnet, aber zu Kosten des Patienten. Wenn er irgendwie Freitag aufläuft und Montag eine PAT bekommt, das ganze Wochenende im Krankenhaus ist, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Also mein Rat, bei Schmerzen als führenden Symptom gehen Sie zunächst zu einem niedergelassenen Wirbelsäulenspezialisten, der das gesamte Behandlungsspektrum ambulant, vielleicht sogar auch stationär abdeckt. Das Krankenhaus bleibt den echten Notfällen vorbehalten. Fehler Nummer 4, sich nicht leitliniengerecht behandeln lassen. Der vierte Fehler ist vielen Patienten gar nicht bewusst. Sie wissen nicht, dass es für die Behandlung von Bandscheibenvorfällen medizinische Leitlinien gibt und dass ihre Behandlung diesen Leitlinien entsprechen sollte. Was sind Leitlinien? Leitlinien sind systematisch entwickelte Empfehlungen, die den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammenfassen. Sie legen fest, welche Diagnostik sinnvoll ist, welche Therapie in welche Reihenfolge erfolgen sollte und wann eine Operation angezeigt ist. Wichtig ist aber auch, Leitlinien sind Orientierungshilfen, keine starren Kochrezepte. Sie müssen auf den einzelnen Patienten abgestimmt werden und interpretiert werden. Und genau das erfordert Erfahrung. Ein Arzt, der die Leitlinien kennt, wird Ihnen erklären können, warum in welchem Fall welcher Schritt sinnvoll ist und warum er gegebenenfalls vielleicht sogar von einer Leitlinie abweicht, weil auch dies ist möglich, wenn man es entsprechend begründen kann. Was Sie konkret tun können, Sie können Ihren Arzt fragen, entspricht Ihr Behandlungsvorschlag den aktuellen Leitlinien? Und ein kompetenter und aufgeklärter Behandler wird Ihnen das ja nicht übel nehmen. Er wird nicht ausweichen, sondern er wird Ihnen das erklären und sich vielleicht sogar darüber freuen, dass er eben einen informierten Patienten hat. Fehler Nummer 5, keine Zweitmeinung einholen. Der fünfte Fehler ist ein Kommunikationsfehler. Viele Patienten akzeptieren stillschweigend den ersten Therapievorschlag, insbesondere eine Operationsempfehlung vielleicht in einem renommierten Krankenhaus. Das kann doch nicht falsch sein. Aber ich sage Ihnen, na, das sollte man immer hinterfragen. Weil, wie gesagt, gerade die Krankenhäuser stehen unter einem erheblichen wirtschaftlichen Druck. Und da wird manche Entscheidung auch unter diesen Vorsätzen gemacht und letztendlich dann auch durchgeführt. Denn gerade bei Bandscheibenvorfällen gibt es erhebliche Unterschiede auch im Kenntnisstand und in der therapeutischen Erfahrung. Nicht jeder Arzt kennt alle modernen Verfahren. Nicht jeder weiß, wann ein Eingriff wirklich notwendig ist und was man alternativ tun kann. Bei planbaren Wirbelsäulenoperationen haben Sie als gesetzlich Versicherter sogar einen gesetzlichen Anspruch auf eine unabhängige Zweitmeinung. Nutzen Sie dieses Recht. Fragen Sie Ihren Arzt, gibt es Alternativen zu diesem Eingriff? Fragen Sie, was passiert, wenn ich noch 6 Wochen warte? Ein guter Arzt beantwortet Ihnen diese Fragen ehrlich ohne dass er sich irgendwie bedrängt fühlt. Und wenn Sie bereits jetzt Fragen zu Ihrer eigenen Situation haben, vielleicht liegt Ihnen bereits ein MRT-Befund vor, vielleicht waren Sie auch schon mal in einem Krankenhaus oder bei einem Kollegen, vielleicht ist Ihnen sogar schon eine Operationsempfehlung ausgesprochen worden, dann rufen Sie uns ein und vereinbaren Sie einen Termin für eine spezialisierte Zweitmeinung. Sie erreichen unsere Privatpraxis in Berlin unter der Rufnummer 030 263 964 80. Ich wiederhole, 030 263 964 80. Wir nehmen uns Zeit, Ihnen Ihre Fragen zu beantworten. Fehler Nummer 6. Die konservative Therapie nicht ausschöpfen oder zu lange konservativ behandeln. Der sechste Fehler hat zwei Seiten und beide sehe ich regelmäßig in meiner Praxis. Die erste Seite, die konservative Therapie wird nicht ausgeschöpft. Die allermeisten Bandscheibenvorfälle, und das sind ca. 80%, lassen sich ohne Operation erfolgreich behandeln, wenn das gesamte konservative Spektrum genutzt wird. Dazu gehören eine angepasste Schmerzmedikation, Physiotherapie und gezielte Bewegung, aber auch interventionelle Verfahren. An erster Stelle steht hier die periradikuläre Therapie. Dabei wird ein Medikament unter Bildwandlerkontrolle, manchmal auch unter dem CT, aber da ist eigentlich die Strahlenbelastung zu hoch, wird auch von der Schmerzgesellschaft nicht empfohlen. Die röntgengeführte oder bildwandlergeführte PAT ist Standard. Dabei ist es auch wichtig, dass Kontrastmittel verwendet wird, damit auch wirklich gezielt die Nadel platziert werden kann und der Kontrastmittelabfluss entscheidet, wo auch das Medikament fließen wird und ob wirklich der Nerv erreicht wird. Und die PAT ist eine Serienbehandlung. Das heißt, Sie müssen, oder aus Erfahrung weiß man, dass 3 Injektionen im Abstand von 1 bis 2 Wochen die Therapie maßgeblich beeinflussen. Das heißt, wenn die Abstände zu groß sind, also alle 3 oder 4 Wochen, und wie ich das manchmal erlebt habe, dass in Krankenhäusern alle 6 Wochen eine PAT gemacht wird, dann ist natürlich die Erfolgsquote deutlich geringer. Also wenn jemand Ihnen eine PAT empfiehlt, dann lassen Sie sich auch gleich den Plan geben. Wie häufig bekomme ich die PAT und in welchen Abständen? Am besten, Sie bekommen gleich 3 Termine mit. Sonst verschenken Sie die Chance auf Heilung durch die konservativen Maßnahmen. Ergänzend kann auch eine Ozontherapie zum Einsatz kommen. Dabei wird ein Ozon-Sauerstoff-Gemisch in die Bandscheibe bzw. auch an die Nervenwurzeln appliziert. Es wirkt entzündungshemmend und kann eben auch zur Volumenreduktion des Vorfalls beitragen. Das heißt, die Kombination aus PAT und Ozontherapie ist effektiver als die PAT allein. Weil die PAT ist ja für die Entzündungsreaktion, für die Nervenschwellung und zur Schmerztherapie gedacht. Sie macht letztendlich nichts am Bandscheibenvorfall. Während die Ozontherapie, die halt, wo das Ozon direkt in die Bandscheibe injiziert wird, zu einer Schrumpfung der Bandscheibe führen kann. Sonst muss ja der Bandscheibenvorfall durch unser Immunsystem allein beseitigt werden. Das Ozon unterstützt diesen Prozess. Die zweite Seite des Fehlers ist genauso wichtig. Zu lange konservativ behandeln. Die konservative Therapie hat ein Zeitfenster. Wenn nach konsequenter maximaler Behandlung über 12 Wochen keine wesentliche Besserung eingetreten ist, sollte die Operationsindikation ernsthaft geprüft werden. Denn wir wissen aus der Literatur, wer zu lange wartet, verschlechtert seine Ausgangslage. Die Erfolgsaussichten einer Operation sinken, wenn der Nerv über viele Monate komprimiert ist oder entzündlich geschädigt wird. Schmerzen können chronifizieren und Ausfälle bilden sich schlecht zurück. Die Kunst liegt also im richtigen Timing. Alles Konservative konsequent nutzen, auch effektiv nutzen, konzentriert nutzen, PATs im sinnvollen Abstand in einer sinnvollen Anzahl durchführen, die Therapie auf maximal 12 Wochen minimieren und dann eben eine strategische Entscheidung treffen. Hat das zum Erfolg geführt? Wenn nicht, was sollen wir jetzt tun? Und da muss man wirklich sagen, dann ergibt sich die Frage der Operation. Fehler Nummer 7 ist nicht operieren bei klaren neurologischen Ausfällen. Der 7. Fehler ist die gefährliche Steigerung des vorherigen, das heißt dieses zu lange Warten. die Operation verweigern, obwohl klare neurologische Ausfälle bestehen, insbesondere schwere Lähmungen. Wir haben schon über den Notfall gesprochen mit den Ausfällen beim Wasserlaufen und Stuhlgang. Das ist dann schon etwas, was dann in die Rettungsstelle gehört. Aber auch schwere neurologische Ausfälle, da gibt es eben auch eine gewisse Gradeinteilung. Deshalb ist dies auch vom Arzt zu prüfen, weil er kann nur objektiv einschätzen, wie der Schweregrad der Lähmung ist. Ich verstehe die Angst von Patienten vor einem Eingriff an der Wirbelsäule. Das resultiert häufig aus irgendwelchen Historien oder aus irgendwelchen Medienberichten, wo natürlich gerne Katastrophen dargestellt werden. Aber die Situation, in denen Abwarten keine Option mehr ist, wenn eine deutliche Lähmung besteht, etwa wenn der Fuß nicht mehr angehoben werden kann oder beim Gehen wegknickt, wenn die Lähmungen zunimmt, dann ist wirklich sinnvoll, zeitnah zu operieren. Der Grund ist einfach, ein Nerv, der unter starkem Druck steht, nimmt mit jeder Woche mehr Schaden. Je länger eine schwere Lähmung besteht, desto geringer ist die Chance, dass sie sich nach einer Operation vollständig zurückbildet. Patienten, die aus monatelang mit fortschreitender Lähmung warten, riskieren bleibende Schäden. Die rechtzeitige Operation kann dies verhindern. Hier gilt, die Angst vor der Operation darf nicht größer sein als der Respekt vor dem Nervenschaden. Fehler Nummer 8, bei einer klaren Operationsindikation nicht nach endoskopischen Verfahren fragen. Wenn eine Operation notwendig ist, begehen viele Patienten den Fehler, sie fragen nicht nach dem Stand der Technik und akzeptieren das Verfahren, das ihnen angeboten wird, ohne zu hinterfragen, ob es wirklich das Beste ist oder ob es nicht vielleicht bessere gibt. Weil das Problem ist, dass der Arzt, der die Operation durchführt, bietet ja das an, was er kann. Und wenn er vielleicht neue Techniken nicht gelernt hat, dann kann er sie natürlich auch nicht anbieten. Ich sage es direkt, die endoskopische Bandscheibenchirurgie ist der mikrochirurgischen Chirurgie in vielen entscheidenden Punkten überlegen. Ich habe darüber schon einen Podcast gehalten, gerade den vorherigen. Bei der endoskopischen Operation wird die Operation durch einen 8 mm kleinen Schnitt geführt. Da wird eine Hülse platziert. Der Nerv wird unter direkter endoskopischer Sicht von dem Bandscheibenvorfall befreit, ohne großen Umgebungsschaden, ohne dass Muskel durchgeschnitten werden müssen, ohne dass viel vom Knochen weggefräst werden muss. Also wir haben einen echt minimalinvasiven Eingriff vor uns, der verglichen mit dem mikroskopischen einfach noch eine Nummer kleiner ist. Und eine Nummer kleiner bedeutet dann einfach weniger Blutverlust, geringeres Infektionsrisiko, schnellere Mobilisation, kürzerer Krankenhausaufenthalt, weniger postoperative Schmerzen, raschere Rückkehr in Alltag und Beruf. Was früher ein mehrtätiger Krankenhausaufenthalt war mit wochenlanger Rekonvaleszenz, ist heute in vielen Fällen nur ein tagestäglicher Eingriff mit einer kurzen Rehabilitationszeit. Ich führe diese Eingriffe seit nahezu 25 Jahren durch und habe mehrere tausend endoskopische Wirbelsäulenoperationen durchgeführt. Aus meiner Erfahrung kann ich Ihnen sagen, der Unterschied für den Patienten ist erheblich. Warum wird da nicht überall endoskopisch operiert? Das hatte ich, wie gesagt, schon im vorherigen Podcast ausführlich erklärt. Weil nicht in allen Zentren diese Technik beherrscht wird. Weil diese Technik eine Lernkurve hat. Weil man muss es einfach wollen, sich das anzueignen. Man muss einen Kurs besuchen, man muss halt Zeit investieren. Und natürlich gibt es eben diesen, ja, sagen wir mal, schweren Schritt, etwas Neues zu erlernen, eben nicht bei allen. Viele reduzieren sich auf das, was sie können, weil sie es gut beherrschen und dann halt nicht den Weg zum Neuen wagen wollen. Fragen Sie deshalb stets ganz konkret, kann man diese Operation auch endoskopisch durchführen? Und lassen Sie sich auch dann nicht beirren, wenn jemand sagt, nein, das kann man nicht, sondern fragen Sie, führen Sie diese Operationen durch? Weil nur wenn jemand die Operation durchführt, kann beurteilen, ob eben in Ihrem speziellen Fall diese Methode möglich ist oder nicht. Aus meiner Erfahrung sage ich Ihnen, eigentlich kann man 95% aller Bandscheibenvorfälle endoskopisch operieren. Und im Zweifelsfall holen Sie sich eine Zweitmeinung in einem entsprechenden spezialisierten Zentrum, wo sie halt wissen, dass dort endoskopische Eingriffe durchgeführt werden. Also wenn Sie zum Beispiel schon mit der Diagnose Bandscheibenvorfall konfrontiert worden sind, wenn Ihnen bereits eine Operation angeboten worden ist und Sie sich unsicher sind, ob das Verfahren, was Ihnen angeboten worden ist, wirklich das geeigneteste ist, dann scheuen Sie sich nicht, einen Termin in meiner Privatpraxis in Berlin zu vereinbaren unter der Rufnummer 030 263 964 80. Also ich wiederhole, 030 263 964 80. Ich schaue mir alles detailliert an und kann Ihnen dann ganz genau sagen, ob man dies endoskopisch operieren kann und dann auch, welches endoskopische Verfahren das beste ist. Wir haben nämlich verschiedene Techniken. Wir können von verschiedenen Seiten eine Operation angehen. Und da ist es auch wichtig, dass man dann auch wirklich den schonendsten Weg wählt, weil auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Fehler Nummer 9. Nach der Operation kein konsequentes Programm zur Rückkehr in die Aktivität. Mit der Operation ist die Behandlung gar nicht abgeschlossen. Wir haben da eben den Bandscheibenvorfall beseitigt, wir haben den Nerven dekomprimiert, aber nicht alle Probleme gelöst. Deshalb ist ein strukturiertes Programm für die Rückkehr in die Aktivität im Beruf und Sport notwendig. Und dieses Programm sollte eben das Risiko eines Rezidivs, das heißt eines Vorfalls an gleicher Stelle, minimieren. Weil gerade in den ersten Wochen nach einer Operation ist das Risiko eines Rezidivs nicht so niedrig. Es liegt zwischen 5% und 10%. Deshalb gilt es eben eine geplante Steigerung der Belastung, frühzeitige, aber dosierte Mobilisierung, die gezielte Mobilisierung und Aktivierung der tiefen Rumpfmuskulatur dient dazu, die Rumpfstabilität zu verbessern. Und ein fester Rumpf bewirkt auch eine Stabilität der Wirbelsäule und reduziert das Risiko des sogenannten Postdiskektomie-Syndroms. Das heißt, man ist nach einer Bandscheibenoperation nicht beschwerdefrei, sondern hat vielleicht chronische Beschwerden. Und das will natürlich auch niemand. Das heißt also, auch das andere Extrem nach einer Operation, sich nur zu schonen und gar nichts zu tun, aus Angst heraus, ein Rezidiv könnte kommen, ist auch der falsche Weg. Weil dann kann auch Muskulatur schwinden, kann auch funktionell gestört werden und dann wiederum Probleme bereiten, die dann zum Beispiel Rückenschmerzen etc. Weil das ist auch nochmal eine Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. Der Bandscheibenvorfall mit dem Druck auf den Nerven und dann letztendlich reflektorisch die Reaktion der Muskulatur, die dann verspannen kann und eben neben dem klassischen Radikulärsyndrom mit Schmerzen im Bein zusätzlich zu Rückenschmerzen führen kann. Und manchmal ist es ja so, dass nach einer Operation die Beinschmerzen vielleicht gut behandelt sind, aber dann kommen die Rückenschmerzen in den Vordergrund und der Patient ist dann durch die Rückenschmerzen entsprechend eingeschränkt. Besprechen Sie deshalb schon vor der Operation mit dem Operateur, wie sieht mein Nachsorgeprogramm konkret aus? Wann darf ich was machen? Dann bekommen Sie in einem erfahrenen Zentrum sicherlich einen Plan in die Hand, der Ihnen diese Fragen konkret beantwortet und Sie dann letztendlich auf Ihrem Weg zurück in die Aktivität, zurück zum Beruf und Sport begleitet. Fehler Nummer 10, nach erfolgreicher Behandlung, also wir haben das ganze Programm durchgeführt, Sie sind wieder zurück im Job und betreiben wieder Ihren Sport, dann wird häufig das entsprechende Rückenprogramm zurückgefahren. Ja, also man macht dann letztendlich den Sport, den man halt gerne macht, man fährt Rad, läuft oder schwimmt oder macht Boxen oder etwas anderes, Tennis, Golfen, alles. Aber man tut jetzt nichts mehr speziell für den Rücken. Aber das ist besonders wichtig, weil die Rumpfstabilität geht verloren. Was man sich vielleicht unmittelbar nach der Operation angeeignet hat, was die Muskulatur gelernt hat, wo die Muskulatur verstärkt worden ist, das geht wieder zurück. Und eine geschwächte Rückenmuskulatur kann ihm dazu führen, dass bei ungünstigen Bewegungsmustern plötzlich doch wieder Schmerzen auftreten, vielleicht nur im Rücken, was ja auch nicht angenehm ist, aber vielleicht dann doch konservativ besser zu behandeln. Aber es kann dann auch wiederum zu einem Bandscheibenvorfall führen mit Schmerzen im Bein, zu dem Spätrezidiv. Und das ist dann nochmal eine etwas unangenehmere Geschichte, weil jeder Vorfall oder Rezidivvorfall dann auch, sagen wir mal, von der Erfolgsquote immer ungünstiger ist als der Erstvorfall. Deshalb gilt, nach einer Bandscheibenoperation und nach durchgeführter Physiotherapie und wenn man wieder im Beruf steht und wenn man wieder sportlich aktiv ist, dann weiterhin auf die Rumpfstabilität achten, um eben dort Rückenschmerzen und auch einem Rezidivbandscheibenvorfall vorzubeugen. Weil wenn die Bandscheibe einmal schon defekt ist, dann hat sie eine Schwachstelle und hat natürlich dann auch ein Risiko, an dieser Schwachstelle wieder ein Problem zu entwickeln. Ja, zusammengefasst, das waren also die 10 häufigsten Fehler, die ich auch bei meinen Patienten erlebe, beziehungsweise wenn Patienten zu mir in die Praxis kommen, mich mit entsprechenden Problemen bereits konfrontiert haben. Deshalb hier nochmal zusammengefasst die Empfehlung. Lassen Sie Ihr MRT von einem Spezialisten interpretieren. Entscheidend ist bei der Diagnose Bandscheibenvorfall nicht das Bild, sondern Ihr Beschwerdebild. Passt es zu einem sogenannten Wurzelkompressionssyndrom? Ist der Bandscheibenvorfall derart lokalisiert, dass er auf einen Nerven drückt und Ihre Beschwerden erklärt? Verlassen Sie sich nicht auf Dr. Google oder ChatGPT, weil da kann man sich Informationen holen, man kann sich da ganz gut auch über Methoden etc. informieren, aber ChatGPT kann keine feste Diagnose stellen, weil ChatGPT kann sie nicht untersuchen. Gehen Sie nur bei einem echten Notfall ins Krankenhaus. Wir hatten schon darüber diskutiert, was ein echter Notfall ist. Sonst lieber zum niedergelassenen Spezialisten, weil da können Sie sicher sein, dass zunächst das konservative Programm durchlaufen wird. Und bestehen Sie auf eine leitliniengerechte Behandlung. Lassen Sie sich informieren, ob das Behandlungskonzept, was Ihnen angeboten wird, auch wirklich leitliniengerecht ist. Und wenn ein Kollege das Wort Leitlinie hört, weiß er auch, was gemeint ist. Holen Sie sich vor einer Operation eine Zweitmeinung. Das ist wirklich sinnvoll und auch notwendig und wird auch zu Ihrer Sicherheit beitragen, ob Sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Schöpfen Sie die konservativen Therapiemaßnahmen voll aus, inklusive der PAT, Ozontherapie, aber verschleppen Sie es nicht. Machen Sie es konzentriert, 12 Wochen, und dann muss man eine Entscheidung fällen, war die Therapie erfolgreich, sind wir dort, wo wir eigentlich hinkommen wollten oder nicht, und dann muss man auch entsprechende Änderungen des Konzeptes durchführen, das heißt über eine Operation nachdenken. Operieren Sie oder lassen Sie sich rechtzeitig operieren bei klaren neurologischen Ausfällen. Nur nichts verschleppen, weil dann ist natürlich auch das Ergebnis schlecht. Also wenn jemand eine schwere Lähmung hat und dann erst nach Wochen die Operation durchgeführt wird, dann ist natürlich klar, dass auch das Ergebnis nicht sofort eintreten kann. Das heißt, es gibt nicht einen Klick, einen Schalter, der umgelegt wird und dann funktioniert alles wieder. Und fragen Sie, wenn Ihnen eine Operation angeboten wird, nach der Methode. Wie führen Sie die Operation durch? Wird die Operation endoskopisch durchgeführt oder mikrochirurgisch oder mikroskopisch? Da gibt es Unterschiede. Und heutzutage ist eigentlich das endoskopische Verfahren dem mikrochirurgischen oder mikroskopischen überlegen. Und planen Sie nach der Operation ein konsequentes Programm für die Rückkehr in die Aktivität. Lassen Sie sich von Ihrem Arzt einen Plan geben, fragen Sie nach, was passiert nach der Operation, wann kann ich wieder in den Job einsteigen, wann kann ich wieder in den Sport einsteigen, etc. Er wird Sie beraten und Ihnen einen Plan geben. Und wenn die Operation abgeschlossen ist und der Behandlungsplan wurde durchlaufen, lassen Sie dann das Ganze nicht sozusagen austrudeln. Bleiben Sie konsequent. Führen Sie Ihre entsprechenden Übungen zur Rumpfstabilität durch, neben vielleicht dem Sport, den Sie mögen, wie Golfen, Tennis, Reiten, Schwimmen, Laufen, Radfahren etc. Ja, ich wünsche Ihnen also gute Besserung und vor allem treffen Sie die richtigen Entscheidungen. Ja, wir sind am Ende unseres Podcasts und ich möchte jetzt nochmal die Gelegenheit nutzen,
Sie darauf hinzuweisen, dass Sie auch sehr viele Informationen auf unserer Homepage finden. Die ist www.kreuzschmerzen.org. Sie können uns auch direkt eine E-Mail schreiben mit Fragen oder auch Themenwünschen oder Kritik auf die E-Mail-Adresse prof@wojciechowski.de. Falls Sie doch mal irgendwie ein Problem haben und sagen, ich schaue mal in der Praxis vorbei, lass mich untersuchen und beraten, dann können Sie einen Termin vereinbaren, telefonisch unter der 030 263 96480. Sie finden auch alle diese Informationen in den Shownotes. Ich freue mich auf viele weitere spannende Folgen mit Ihnen. Bleiben Sie neugierig, bleiben Sie mobil und passen Sie gut auf Ihren Rücken auf. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis bald, Ihr Professor Christian Wojciechowski.